Ja, liebe Geschwister, heute beschäftigen wir uns wieder mit der Bergpredigt, unserer Predigtreihe. Heute schon Teil 6 von 8. Und ja, heute soll es gehen um die Verse Matthäus 5, Vers 48 bis 6, Vers 18. Und zu Beginn möchte ich uns noch mal kurz einen Rückblick geben auf das, was wir schon gesehen haben in den ersten Versen. Ulrich, einmal weiter, bitte. Und zwar haben wir gesehen, bei der Bergpredigt handelt es sich um eine Lehre, die für die Jünger gilt, die der Herr in seinen Jüngern gesagt hat, und zwar um wirklich gläubige Nachfolger, die nicht nur, also nicht an solche, die keine Verbindung zu ihm haben, sondern wirklich welche, die ihm nachfolgen wollen. Und so enthält die Bergpredigt ja verschiedenste Verhaltensregeln für das Leben eines Jüngers, sowohl für das persönliche Leben als auch für das Verhältnis der Jünger untereinander. Das war so der erste Teil, da auch mit den Seligpreisungen, die wurden dort abgehandelt. Dann hatten wir gesehen, dass wir als Jünger eigentlich unsere Identität als Christ ist, Salz und Licht zu sein. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht anders, als Salz zu sein und Licht zu sein in dieser Welt, weil das einfach wirklich zu uns gehört wie unser Name. Also es ist einfach unsere Identität. Und wenn wir das irgendwie versuchen zu trüben, dann ist es irgendwie, ist das verkehrt. Ja, und dann haben wir die letzten Male immer, da ging es darum, wie kann jetzt das Gesetz erfüllt werden? Was sagt Jesus dazu? Und die letzten Male ging es eigentlich, die letzten drei Predigten, darum, um das Verhältnis mein Nächster und ich. Also es ging um Ehebruch, es ging um Schuld, einfach das Verhältnis untereinander, wie wir Menschen miteinander leben. Genau. Was war noch? Scheidung und so weiter. Mord, Versöhnung, Schwören. So, und heute, in dem heutigen Teil, geht es eher darum, das Verhältnis zwischen Gott und mir. Wie kann das sein? Wie kann ich da das Gesetz erfüllen? Und ja, ich möchte zunächst einmal die Verse lesen. Matthäus 5, ab Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler es tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Türe geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ja, soweit unser Text für heute. Und ja, wie dort schon steht an der Wand, Jesus hat hier einen Anspruch an uns, Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und als zweites, übt Gerechtigkeit oder habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Ja, das sind zwei Ansprüche an uns, die klingen ziemlich unmöglich. Wie kann ich so vollkommen sein wie Gott, der Vater? Wie ist das möglich? Und wie kann ich so gerecht sein? Ich denke, die folgenden Verse geben uns einen gewissen Schlüssel dazu oder können uns ein bisschen dahingehend weiterführen. Deshalb werde ich auf die Frage oder auf diesen Anspruch am Ende nochmal eingehen. Aber wir wollen uns erstmal mit den Ratschlägen befassen, die Gott uns oder die Jesus. Aber zu Beginn möchte ich mal ein Gebet sprechen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, das ist jetzt eher ein fiktives Gebet. Allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, du bist der größte und einzig wahre Gott. Weil ich so ein gutes Leben führe und mich immer an alle Gesetze halte, hast du mich mit so viel Besitz gesegnet. Ja, selbst wenn ich faste und es meinem Körper so schlecht geht, kann ich allen Armen der Stadt mit meinem Reichtum noch Gutes tun. Danke, dass ich so ein vollkommen gerechter Mensch bin und nicht wie die anderen. Dein Name sei geheiligt. Amen. Ich glaube, ihr merkt, dass dieses Gebet so ein bisschen nicht dem entspricht, wie Gott oder wie Jesus sich ein Gebet vorstellt. Ich habe hier mal so die Punkte zusammengefasst, die Jesus hier kritisiert. Ja, fangen wir mal an mit dem ersten, mit den Almosen geben. Also, Vers 2, dort steht, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Weil ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Almosen im Verborgenen sein und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Was sind Almosen? Das Wort kommt von dem griechischen Wort Elemosine oder so. Ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Jedenfalls bedeutet das so viel wie Mitleid, Mildtätigkeit oder eine milde Gabe. Und letztendlich handelt es sich dabei um eine meist materielle Gabe an einen bedürftigen Empfänger, ohne Erwartung einer materiellen Gegenleistung dieses Empfängers. So jedenfalls definiert Wikipedia den Begriff Almosen. Und ja, diese Art von Gaben, die gibt es eigentlich auch in allen Religionen, sei es, ja, wie gesagt, das Christentum, das Judentum, der Islam, Buddhismus, also überall werden solche Almosen geübt. Und in manchen Religionen ist auch wirklich eine Pflicht. Zum Beispiel im Islam ist es eine dieser 5 Säulen, die dazu dienen, dass man irgendwie Allah gnädig stimmt. Genau, und letztendlich kann man sagen, dass es dazu dienen soll, das Verhältnis zu dieser höheren Macht mehr oder weniger zu verbessern und sich in eine bessere Stellung vor Gott oder wenn, wie gesagt, Buddhismus, Hinduismus oder so weiter, andere höhere Mächte sollen dadurch gnädig oder gut gestimmt werden, dass man einfach als Mensch besser dasteht. Und in der Welt haben wir auch dieses Motto, was dort steht, tu Gutes und sprich darüber. Das sieht man immer wieder. Dazu muss man auch nicht unbedingt religiös sein oder Christ sein, sondern wir sehen ganz viele, gerade vor Weihnachten zum Beispiel, viele Spendengalas im Fernsehen, wo die Menschen anrufen können, eine Summe spenden können. Dann wird unten so ein Band durch den Bildschirm, da steht dann, wer wie viel Geld gespendet hat. Aber auch so, es ist in viele Firmen oder viele Unternehmer haben irgendwelche Stiftungen gegründet, die dann armen Kindern helfen oder für Krebshilfe oder so weiter. Also die wirklich Gutes bewirken. Aber oftmals steckt da auch der Hintergedanke bei, ne, wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, von Bill Gates die Stiftung, die heißt Bill Gates Stiftung, ja, die tut viel Gutes, aber man sieht, ja, das ist der Bill Gates, der diese Stiftung ins Leben gerufen hat, der hat viel Geld und tut mit seinem Geld viel Gutes. Und vielleicht wirkt sich das auch noch positiv aus Microsoft aus, dass die dadurch mehr Geld oder noch mehr verkaufen können und Geld generieren können. Um somit natürlich noch mehr zu spenden. Genau. Und das muss nicht unbedingt immer auf der großen Ebene sein. Fernsehen, das ist auch in der Zeitung, in der Lokalzeitung liest man oft von lokalen Unternehmen oder Menschen, Vereinen, die was Gutes getan haben, dann wird darüber berichtet und berichtet. Also tu Gutes und sprich darüber. Das ist so das Motto, was in der Welt eigentlich zählt. Und Jesus sagt uns hier was ganz anderes. Er fordert uns auf, deine Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Da steht nicht, dein linker Nachbar soll nicht wissen, was du tust, sondern da steht, deine Linke, von euch aus gesehen, die Linke soll nicht tun, was die Rechte tut. Das heißt, selbst vor mir selbst, also mein eigener Körper, soll mehr oder weniger gar nicht wissen, was der Rechte tut, wenn ich was Gutes tue. Dann soll ich mir nichts darauf einbilden oder dafür was Gutes getan zu haben, sondern eigentlich soll ich alles dafür tun, dass niemand weiß, dass ich was Gutes getan habe. Außer mein Vater, der im Verborgenen sieht, weil der sieht alles. Also, Jesus fordert uns auf, nicht damit zu prahlen, wie gut wir sind, was wir Gutes tun, nicht mal vor uns selbst uns das einzureden, ich tue ja so viel Gutes, sondern wirklich einfach nur das Gute tun, weil Gott das von mir möchte. Und ja, denn wenn ich davon rumerzähle und rumposaune, so wie die Menschen das tun, dann steht hier, dann habe ich meinen Lohn schon dahin, also den Lohn schon weg. Also der Lohn, den habe ich schon erhalten hier auf der Erde, indem die Leute dann mir mehr oder weniger huldigen und sagen, wow, wie toll der ist, guck mal, der tut so viel Gutes. Das ist der Lohn, der uns erwartet, wenn wir hier auf der Erde von unserem Gutes tun reden. Aber der Lohn, den uns der Herr verspricht hier, der geht weit darüber hinaus. Das ist ein Lohn, der von Gott kommt und er wird es uns vergelten. Und deshalb, Vers 4, dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Das heißt durchaus, dass die Motivation, die wir haben dürfen oder die dahinter steckt, wenn wir Gutes tun, ist schon, dass wir auf den Lohn sehen dürfen. Also wir können schon erwarten, dass wir, wenn wir was Gutes tun, dann auch einen Lohn empfangen. Aber dieser Lohn wird vom Vater kommen, der gerne gibt, weil er uns liebt. Und dann wird er uns vergelten. Und Jesus oder Gott hat uns ja alles gegeben in Jesus, indem er seinen Sohn für uns gesandt hat. Und ist dann auch gerne bereit, uns mehr zu geben, wenn wir Gutes tun oder wenn wir ihm entsprechend handeln. Und wir sehen ja auch, dass dieses Geben keine Pflicht ist, sondern es entspringt eigentlich der Liebe des Vaters, dass er uns was geben möchte, dafür, dass wir seinem Willen entsprechen und Gutes tun, von dem, was er uns gegeben hat, weitergeben. Und wenn wir das dann tun, entspringt diese Motivation seiner Liebe. Und ja, wir sollen es auch nicht tun aus Pflichtbewusstsein oder ja, so wie es halt in anderen Religionen der Fall ist, um irgendwie was zu erfüllen, was Gott unbedingt von uns möchte, sondern 2. Korinther 9, Vers 7, dort steht, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und diese Gabe, die muss aus dem Herzen kommen. Die soll ja wirklich uns auch selber froh machen, wenn wir das tun, wenn wir Gutes tun, wenn wir Almosen geben. Einfach, weil wir damit dem Herrn gefallen wollen und uns daran freuen, wenn andere sich auch freuen, wenn wir von dem, was wir haben, weitergeben können. Gehen wir weiter zum nächsten, zum Gebet. Was ist Gebet? Gebet ist eigentlich ein Gespräch mit Gott im Allgemeinen, würde ich sagen. So kann man so definieren. Und auch das gibt es natürlich in allen Religionen, wird gebetet. Oftmals sind es vorformulierte Gebete, oft aber auch persönliche Gebete. Und gerade bei uns Christen drücken eigentlich Gebete so die intimste Beziehung zu Gott aus, weil wir wirklich mit Gott, unserem Vater, sprechen, ihm unsere Gefühle, Gedanken mitteilen können, jeglicher Art. Und wir auch in einer gewissen Art und Weise eine Antwort erwarten. Und Gebete hat es eigentlich schon, Gespräche mit Gott hat es eigentlich schon immer gegeben. Das fing schon an im Garten Eden. Und zieht sich eigentlich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und auch in der Bibel natürlich sehen wir viele weitere Gebete. Und zu der Zeit Jesu und auch vorher wurden sie oft oder meistens eigentlich laut vorgetragen. Ne? Man sieht das zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist ja das Gebet von der Hanna, als sie dort im Tempel betet und leise betet vor sich hin und der Eli denkt, sie wäre vielleicht betrunken oder so. Nein, sie hat dort wirklich leise gebetet, was halt ungewöhnlich war. Und es war natürlich ein ernstes Gebet, was von Herzen kam. Aber meist waren halt diese Gebete laut. Und das haben auch die frommen Juden damals getan. Sie haben laut gebetet. Und Jesus warnt uns hier vor zwei Aspekten beim Gebet. Und zwar das erste ist die Heuchelei. Vers 5, ihr sollt nicht beten wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen oder in den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Offensichtlich genossen es diese Menschen, die frommen Juden, in der Öffentlichkeit zu beten. Und dazu haben sie sich extra noch an die Ecken gestellt und an öffentliche Plätze, wo jeder sehen konnte, wie schöne und tolle Gebete sie beten konnten. Sie wollten dabei geehrt oder gesehen werden. Und das ist eigentlich viel heuchlerischer kann man eigentlich gar nicht sein, als, weil wir haben gerade gesehen, ein Gebet ist so ein intimes Gespräch mit Gott eigentlich, was nur zwischen Gott und mir stattfindet. Das in aller Öffentlichkeit zu tun, widerspricht sich eigentlich vollkommen. Und offensichtlich war ja das Anliegen, dass die Menschen damals hatten, dass sie von den Menschen gesehen werden. So steht es ja dort in Vers 5. Also das war die Intention, das war der Hintergrund, warum sie dort laut und mit wohlklingenden Worten gebetet haben. Und sie haben auch hier schon ihren Lohn weg. Die Menschen sehen, boah, der kann so toll beten. Toller Mensch, so würde ich auch gern beten können, aber vielleicht verschreckt es sie sogar, die anderen, die nicht so toll beten können, die nicht so gut Worte formulieren können. Und wie gesagt, sie haben ihren Lohn auch schon hier auf dieser Erde erhalten. Und dabei geht es hier explizit eigentlich um ein persönliches Gebet. Deshalb steht ja in Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also es geht hier um ein persönliches Gebet zwischen meinem Vater und mir. Und wie gesagt, umso heuchlerischer ist es, wenn man dieses Gebet in der Öffentlichkeit laut formuliert. Das soll nicht heißen, dass wir nicht öffentlich beten sollen, sondern wenn wir zum Beispiel zum Gottesdienst hier zusammenkommen, dann beten wir gemeinsam als Gemeinde zusammen zu unserem Vater, aber da geht es um ein Gebet der gesamten Gemeinde oder stellvertretend für die Versammlung, die hier zusammen ist. Und da spreche ich ja jetzt auch nicht unbedingt über mein persönliches, meine persönlichen Gebetsanliegen, sondern um die der ganzen Versammlung, die da zusammen ist. Dennoch auch da, sag ich mal, der zweite Hinweis, dass wir nicht plappern sollen, wie die von den Nationen. Nochmal kurz zurück. Wenn ich jetzt, ja, wir bleiben bei der Plapperei erstmal noch. Und zwar, also wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um des vielen Redens willen erhört werden. Und auch da, wie gesagt, hier ist dann scheinbar eher das Kennzeichen der heidnischen Gebete, also von den damals von den Griechen oder von den Römern und so weiter, dass sie viele tolle Worte gefunden haben, um zu beten, aber die auch völlig inhaltsleer waren und eigentlich gar nichts gebracht haben, außer dass die Menschen gesehen haben, der kann toll formulieren und der kann gut reden. Aber das ist ja nicht das, worauf es ankommt. Es kommt nicht auf den Inhalt oder die Schönheit der Worte an bei einem Gebet. Also es kommt auf den Inhalt an und nicht auf die schönen Worte. Sondern, ja, da dürfen wir einfach sein wie Kinder, die zu uns kommen und was von Mama oder Papa wollen. Die reden nicht lange um den heißen Brei herum, sondern die sagen, ich will ein Eis zum Beispiel. Ja, die sagen nicht, ja, oh, guck mal Papa, es ist so heiß heute und ich habe auch richtig Hunger und meinst du nicht, ich müsste noch mal ein bisschen was haben? Nee, die sagen, ich will ein Eis. Das heißt, ich brauche das jetzt. Und so dürfen wir auch zu Gott eigentlich kommen. Wir dürfen direkt sagen, was wir wollen, was wir möchten, was unser Anliegen ist und ob man da jetzt ein 5-Minuten-Gebet draus macht oder ein 5-Sekunden-Gebet, ist erstmal, würde ich sagen, in der Kürze liegt die Würze, so das, was Jesus uns hier sagen möchte. Aber dennoch dürfen wir natürlich immer wieder auch für die gleichen Anliegen beten. Also wir dürfen schon viele Worte machen, also immer die gleichen Worte machen. Wenn es ein Anliegen wirklich wichtig ist, möchte er, dass wir ihn immer wieder auch darum bitten, so wie die in dem einen Gleichnis die arme Witwe, die auch immer wieder zu dem Richter kommt, damit er ihr Anliegen vertritt. Genau, also das möchte Gott schon. Genau, und was denke ich auch noch wichtig ist, ist der Adressat dieses Gebetes, also dieses persönlichen Gebetes oder generell eines Gebetes, ist immer Gott. Hier steht, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Also wir beten in der Regel zu Gott, dem Vater oder zu Gott, dem Sohn. Aber wir beten nicht zu unseren Geschwistern oder zu unseren Kindern oder den anderen, die mithören. Es gibt ja auch gerne mal so ein Gebet, was im Prinzip nochmal die Predigt wiederholt oder andere Aufforderungen enthält, die vielleicht ja nicht unbedingt an Gott gerichtet sind, sondern an die, die mich hören mit meinem Gebet. Ich glaube, auch davor sollten wir zurückschrecken, sollten wir nicht tun, sondern dann kann man das ja in einem richtigen Gespräch mit den anderen Personen sagen, anderes Forum nutzen. Aber ein Gebet ist ein Gespräch zwischen Gott und mir und nicht zwischen, also vor allem ein persönliches Gebet zwischen Gott, anderen Menschen und mir. Ja. Genau. Ja, und wir sollten, wie gesagt, in der Regel im Verborgenen halt beten, ein persönliches Gebet sprechen. Jetzt ist die Frage, was ist denn, wenn ich jetzt mit meinen Arbeitskollegen zusammen in der Kantine sitze und dort vor dem Essen für das Essen danke oder bete? Mache ich das öffentlich oder mache ich das auch so, dass das keiner mitkriegt? Da kann man sich jetzt, glaube ich, trefflich drüber diskutieren oder streiten. Der eine argumentiert vielleicht, ja, wenn ich das jetzt so mache, dass die anderen mitkriegen, dann bin ich Zeugnis und danke Gott dafür. Und die kriegen mit, dass ich Christ bin und das Essen nicht als selbstverständlich hinnehme. Auf der anderen Seite könnte man es hiermit argumentieren, soll keiner mitkriegen, wenn ich persönlich bete. Ich glaube, es muss jeder für sich selber abwägen, welches Argument da jetzt gewichtiger ist. Ich denke, es kommt vor allem, was wir auch noch sehen, oder durch die ganze Bergpredigt zieht, auf die Herzenshaltung drauf an. Also mache ich jetzt das, wie gesagt, bete ich da, um die anderen zu bekehren? Ja, oder ist meine Motivation, Gott einfach Danke zu sagen für das Essen? Ja, und dann gibt Jesus uns ein Gebetsbeispiel oder ein Beispielgebet, das Vaterunser. Ich möchte jetzt nicht allzu detailliert auf das Vaterunser eingehen, weil ich denke, da kann man locker ein, zwei andere Predigten drüber halten und wir haben auch schon welche darüber gehört. Aber ein, zwei Punkte dazu, die in dem Zusammenhang trotzdem, denke ich, wichtig sind. Und zwar, wie ich hier schon geschrieben habe, ist es ein Beispielgebet. Dort steht, wenn ihr nun betet, so betet nun so. Also es ist ein Muster. Und nicht, Jesus sagt nicht, wenn ihr betet, müsst ihr genau nach diesem Wortlaut beten. Und das wird allein auch schon daraus deutlich, dass wenn man sich die Parallelstelle im Lukas-Evangelium anguckt, andere oder gewisse andere Formulierungen sind, teilweise stehen da mehr Sachen, stehen da weniger Sachen. Aber grundlegend, denke ich, sind da Dinge drin, die wir als die wir für unser persönliches Gebet einfach mitnehmen können. Und zwar geht es im ersten darum, oder es gibt zwei Arten von Gruppen von Bitten, die dort auftauchen. Einmal sind es Bitten, die um die Herrlichkeit und Gerechtigkeit Gottes gehen. Also der erste Teil, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das sind Bitten, die einfach die Größe Gottes und seine Herrlichkeit beschreiben oder ihn groß machen. Während der zweite Teil, wo es dann darum geht, dass wir um tägliche Brot und die Schuldvergebung und so weiter, das sind ja irdische Bedürfnisse von uns Jüngern oder von uns Menschen und die praktische Gerechtigkeit im Leben, die dort ausgedrückt wird, um die dort gebeten wird. Und ich glaube, wenn wir in unserem persönlichen Gebet diese Aspekte berücksichtigen, in unserem persönlichen Gebetsleben, dann sind wir auf einem guten Weg, so zu beten, wie Gott, wie Jesus sich das vorstellt. Und es muss nicht in jedem Gebet immer alles vorkommen. Es dürfen auch kurze Stoßgebete sein, beim Autofahren oder wie auch immer. Aber grundsätzlich sind das Teile, die in unserem Gebeten, denke ich, vorkommen sollten und wirklich sie prägen sollten. Man kann jetzt auch noch darüber diskutieren, ob das für uns Christen überhaupt so noch zutrifft, weil das war ja damals an die Juden erstmal noch gerichtet, wo auch die persönliche Beziehung zu Gott und zum Vater nicht so ist wie heute in unserer Stellung als Christen, aber ich denke, das geht einfach zu weit. Fakt ist, Jesus hat uns hier ein Beispiel gegeben, wie ein Gebet aussehen kann, welche Inhalte es haben sollte. Und daran sollten wir uns vielleicht ein bisschen orientieren. Und interessant ist noch dieser Fokus Vers 14 und 15, wo er nochmal auf die Vergebung eingeht in dem Gebet. Denn da ist eine Bedingung verknüpft. Dort steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Heißt das, dass wir doch keine Vergebung haben, wenn wir nicht vergebungsbereit sind? Ich denke, auch hier muss man differenzieren zwischen der Vergebung unserer allgemeinen Schuld, die Jesus am Kreuz ein für alle Mal bezahlt hat durch sein Opfer dort, und zwischen den, sag ich mal, kleinen Sünden oder Vergehung, die wir so tagtäglich machen und die wir in unserem täglichen Gebet auch bitten sollten. Und letztendlich es dann um den Lohn geht, den wir bekommen als Christen, wenn wir dann einmal vor Gott stehen. Also es geht nicht um unsere Rettung, um die vollkommene Schuldvergebung, sondern darum, einfach im täglichen Leben sollen wir unseren Nächsten auch dann vergeben, wenn sie uns was getan haben. Und entsprechend wird Gott uns dann auch diese Taten vergeben oder auf das oder da nicht mehr drauf schauen, sondern sie wegwerfen. Ja, und als dritter Punkt hier im persönlichen Verhältnis zwischen Gott und mir geht es um das Fasten. Wer sich noch gut erinnern kann, der weiß, dass ich 2012 mal eine Predigt über Fasten gehalten habe. Hier. Daher habe ich noch die Definition, was Fasten eigentlich ist. Ich selber kann mir auch nicht mehr ganz so viel davon erinnern. Zeit. Aber ich habe nochmal nachgelesen. Und zwar, Fasten ist das willentliche, völlige oder teilweise Enthaltung von Speisen, Getränken und Genussmitteln. Unter strikten Fasten versteht man den völligen Verzicht auf Speisen oder Getränke über einen bestimmten Zeitraum hinweg, üblicherweise für ein oder mehrere Tage. Oder auch, dass man auf Annehmlichkeiten verzichtet, wenn man den Begriff noch weiter fassen möchte. Und wir kommen ja gerade aus der Fastenzeit. Ostern ist ja gerade erst gewesen letzte Woche. Und in der Christenheit wird ja dann, oder in vielen, gerade in der katholischen Kirche, wird von Aschermittwoch bis Ostern ja gefastet. Und viele Menschen verzichten dann auf, also ursprünglich traditionell, wie gesagt, auf Speise oder so. Heutzutage auch gerne auf Medienkonsum oder andere Dinge, die einem so Zeit rauben oder den Fokus nehmen. Also wir wissen alle, was Fasten ist. Es gibt viele Gründe für das Fasten. Die meisten Menschen, glaube ich, die jetzt nicht nur in der Fastenzeit fasten, sondern generell mal fasten, machen das, um abzunehmen, um Gewicht zu verlieren. Und in vielen Zeitschriften gibt es Möglichkeiten, Hinweise, Tipps, wie man gut fasten kann. Aber dann gibt es halt Gründe wie eine innere Einkehr, dass man irgendwie ins Kloster geht oder sich auf sich selbst besinnen möchte, dass man den Körper reinigt, durch Heilfasten zum Beispiel, oder halt, dass es auch wirklich einfach als religiöse Pflicht ausübt, wie beispielsweise, auch das war jetzt gerade erst bei den Muslimen, der Ramadan, wobei sich da ja, weil ja um ein Fasten handelt, was quasi nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ist und jeden Abend quasi gebrochen wird. Aber auch das, denke ich, ist schon eine Leistung, sag ich mal, den ganzen Tag auf Essen und Trinken zu verzichten. Das würde mir persönlich sehr schwer fallen. Genau, das ist Fasten. Also man verzichtet eine gewisse Zeit auf, wie gesagt, auf klassischerweise auf Speisen und Getränke, um, also gerade im religiösen Bereich, um sich auf das Spirituelle zu besinnen, auf die Beziehung zu Gott oder wie auch immer. Und vor allem damals, zu der damaligen Zeit, war es dazu da, um etwas zu verdeutlichen oder zu unterstreichen, zum Beispiel, dass man Buße getan hat, dass man Reue getan hat und so weiter. Und es soll eigentlich der äußerliche Ausdruck oder sichtbare Ausdruck einer tieferen inneren Beugung sein. Und das hat auch das Volk Israel mehrfach getan, oder die Juden damals. Aber es scheint so zu sein, dass gerade jetzt zu der Zeit Jesu das auch wieder ein besonderes Hobby war, der besonders frommen Juden, dass sie gefastet haben und dabei so gefastet haben, dass sie, Vers 16, dass sie düster aussahen und dass sie, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Also es ist interessant auch diese Formulierung, dass sie ihnen erscheinen als Fastende. Jetzt haben sie gar nicht richtig gefastet. Aber auch hier Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon weg. Also wenn die Menschen dort gesehen haben, boah, das muss aber einer sein, der richtig doll fastet, so schlecht wie der aussieht und der hat sich noch nicht mal die Haare gewaschen und also der ist wirklich ein toller Typ, so wie der fastet. Respekt, da kann ich nur den Hut vorziehen. Dann ist das schon der Lohn, den sie bekommen haben, diese Anerkennung vor den Menschen wiederum. Und ja, also dieses düstere Aussehen ist nicht das, was Jesus oder was Gott sich von uns vorstellt, wenn wir fasten, sondern im Gegenteil, wir sollen fast noch besser aussehen, als wenn wir normal leben, wenn wir fasten. Hier steht, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Also soll eigentlich äußerlich überhaupt gar nicht auffallen, dass wir fasten. Und deshalb macht es auch keinen Sinn, zum Beispiel wenn man jetzt fasten würde, in der Fastenzeit allen zu erzählen, boah, ich verzichte jetzt auf Schokolade zum Beispiel, sondern da soll gar keiner mitkriegen. Und dann geht es uns vielleicht so wie Daniel und seinen Freunden, die auf die tolle Kost des Königs verzichtet haben und nur Gemüse gegessen haben und sie sahen letztendlich viel besser aus als diejenigen, die das gute Essen vom König bekommen haben. Aber auch darum geht es nicht, dass wir jetzt so gut aussehen beim Fasten, sondern es geht wiederum darum, dass wir vor uns selbst und vor Gott vor allem das aus der richtigen Motivation heraus tun. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja eine Sache zwischen Gott und mir. Und wenn ich das so mache, dann ist doch eigentlich alles gut. Aber wir lesen in Jesaja 58 nochmal davon, auch vom Fasten hat das Volk gefastet. Und da möchte ich uns einige Verse noch rauslesen. Jesaja 58, ab Vers 3. Da steht, warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Das fragt also das Volk, weil sie offensichtlich ja erstmal nach außen hin sich gedemütigt haben und auch halt entsprechend fasten. Aber dann sagt Gott, siehe, am Tage eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr, und um mit gottloser Faust zu schlagen, zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. So. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten, nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Und so weiter. Also wir sehen, das innere Fasten hängt auch damit zusammen, wie ich handle, während ich faste. Also wenn ich weiterhin einfach, wie gesagt, den Schwachen unterdrücke und so weiter, dann ist das genauso inhaltsleer wie ein Gebet, was einfach daher geplappert wird. Oder wenn ich das Gute tue und den Menschen davon allen vorher posaune, sondern es kommt auf die innere Haltung an. Und ich denke, da kommen wir jetzt auch wieder zurück zu dem Vers 1, wo es um die Gerechtigkeit geht. Wir haben hier so einen Dreiklang haben wir gehabt zwischen Almosen, wo es ums Materielle geht, das Gebet an sich, wo es eher die geistliche Komponente und das Fasten ist das Körperliche. Und alles spielt irgendwie zusammen. Und es geht eigentlich um eine praktische Gerechtigkeit und nicht um die generelle Rechtfertigung vor Gott, weil die haben wir ja durch Jesu Opfer in Golgatha schon erlangt. Aber im praktischen Leben, wie kann es da sein, dass wir gerecht sind und dass wir Gerechtigkeit üben? Und ja, wenn wir das so öffentlich herausposaunen, überall uns zeigen, wie toll wir sind und wie gut wir Almosen gehen, wie schöne Gebete wir sprechen können und wie viel Mühe wir uns beim Fasten geben, dann haben wir auf dieser Erde schon unseren Lohn, weil die Leute es sehen. Und dann war es das, aber dann war es das auch. Also wir stehen hier gut da, aber letztendlich mit dem Tod ist alles aus, also was diesen Lohn angeht. Und dann war es das. Und viel wichtiger ist es, dass wir, dass diese Taten und so weiter, dass sie vor Gott gesehen werden, der im Verborgenen sieht. Es wird jedes Mal hier betont, euer Vater, der im Verborgenen ist, der sieht das und er wird es vergelten. Und ich denke, es ist ein göttliches Prinzip, dass im Verborgenen, im Kleinen, dass Gott, oder wie wir uns da verhalten, das sieht Gott. Als David zum König auserwählt worden ist, da kamen erst die anderen Brüder, alle an die Reihe, aber Gott schaute auf das Herz und er wollte David zum König salben, weil er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das zieht sich ja durch die ganze Bibel eigentlich. Menschen, die im Kleinen irgendwas machen, die im Kleinen treu sind, das sind die, mit denen Gott Großes vorhat und denen Gott auch einen reichen Lohn im Himmel verspricht. Ja, letztendlich der treue Knecht, der bekommt am Ende seinen Lohn von Gott. Und das ist die Gerechtigkeit, um die es hier geht, um die, von der Jesus spricht in Vers 6, Vers 1. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sondern sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Also, im Umkehrschluss, wenn wir nicht darauf achten, dass die Menschen uns sehen, sondern Gott uns sieht, dann haben wir einen Lohn, der bei Gott ist. Und das, wie gesagt, kommt ja nochmal eben jeder von diesen drei Punkten vor. Euer Vater, der im Verborgenen ist, wird dir vergelten. Und das führt dann auch zu der Vollkommenheit oder diesem Anspruch an Vollkommenheit, der in dem Vers 5, Vers 48 als Anspruch gegeben wird. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Natürlich können wir nicht in Vollkommenheit so vollkommen sein wie Gott. Also wir sind nicht Gott. Aber wir sind in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen und das heißt, wir können in einer gewissen Art und Weise auch gerade der Vollkommenheit erlangen, so sage ich es mal. Und wir können halt darin reifen und vollständiger werden. Das heißt, wir können Gott immer ähnlicher werden, seinem Beispiel entsprechen, seinem Wesen entsprechen, seiner Liebe, seiner Güte, den Menschen gegenüber. Und das drückt sich halt in meinem Handeln aus. Und es geht hier um diese Vollkommenheit des im Handeln mit meinen Mitmenschen, was wir im Rest, also in den anderen Punkten, in den letzten Predigten gesehen haben, aber auch in meinem Verhältnis, in meinem Handeln gegenüber Gott, was nur 1:1 zwischen uns beiden ist, dass wir dort ja wirklich uns so verhalten, wie Gott es möchte und ihm da auch immer ähnlicher werden, dass wir so handeln wie Jesus, dass wir vor allem so beten, wie er gebetet hat und ihm da immer ähnlicher werden. Gerade fiel mir irgendwas noch ein. Egal. Genau, also dieser Anspruch, der soll uns natürlich auch nicht verunsichern oder mutlos werden lassen, sondern einfach wieder, immer wieder dazu anspornen, das zu tun und uns so zu verhalten. Und abschließend möchte ich noch einmal mit einem kurzen Gleichnis aus Lukas 18 wo das vielleicht auch nochmal deutlich wird, wie wir nicht handeln sollen und wie wir vielleicht besser handeln. In Lukas 18, ab Vers 10, da sagt der Herr Jesus ein Gleichnis und da steht, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, Gott! Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich denke, das fasst die Punkte ganz gut zusammen, wie Jesus sich das vorstellt. Und das kann auch für uns wieder Anspruch sein, Ansporn sein für die nächste Woche, zu sehen, dass wir eher dem Zöllner wahrscheinlich gleichen oder zumindest ihm nach so sein sollten, wie er in seinem Blick auf sich selbst und vor Gott. Und ja, somit ein Segen sein können, auch für unsere Mitmenschen.